Einen wunderschönen guten Abend. Ich staune echt über euch. Hut ab, Respekt, dass ihr jetzt euch nochmal ein Thema reinzieht, nachdem vielleicht die meisten von euch schon super viel gehört haben heute und vielleicht schon eine volle Birne haben. Jetzt nochmal ein, ich sag's euch gleich im Voraus, nicht so ein entspanntes Thema. Ist jetzt nicht wirklich belustigend oder ist nicht wirklich so schöne Show, wer vorher beim Sex-Workshop da war, der Sex-Seminar, Entschuldigung. Ja, wer da war, der, ich fand, wir hatten Spaß miteinander. Aber jetzt wird es nochmal, jetzt ist nochmal eine andere Liga, sondern jetzt geht es schon nochmal inhaltlich ein bisschen tiefschürfender und ein bisschen herausfordernder und theologisch auch herausfordernder. Das heißt, ich habe kein Problem mit euch, wenn ihr sagt, boah, das jetzt heute Abend noch, ey, muss nicht sein. Das ist voll okay, wenn ihr entweder nochmal geht oder wenn ihr einigt, ist auch okay, kein Thema. Denn wir haben ein richtig schwieriges Thema. Und da geht es weniger darum, wie lässt Gott so das ganze Leid zu oder wie ist das doch grausam, was hier in dieser Welt passiert, sondern es geht darum, es ist doch grausam, wie Gott sich in der Bibel darstellt. Es ist total grausam, was wir von Gott in der Bibel lesen. Wie passt das dazu, dass er gleichzeitig sich als der Gott, den Gott der Liebe benennt? Wie passt das? Kriege ich nicht richtig gebacken. Ist das wirklich so? Ist es wirklich so, dass Gott wirklich gut ist, so wie wir es gerade gesungen haben? Und ich möchte gerne am Anfang Jesus einladen, dass er uns leitet durch seinen Geist und dass er uns seine Klarheit schenkt. Das Wichtigste vor allem ist, dass du jetzt selber da bist und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Jesus, du bist da als der Auferstandene durch deinen Geist mitten unter uns. Und ich bete, dass du uns jetzt nochmal wirklich so ein Ticken mehr Konzentration und Aufmerksamkeit gibst, als eigentlich in uns drinsteckt. Ich bete, dass du uns echt mit einer Wissbegier und mit einer Neugier beschenkst. Wir möchten dich gerne besser kennenlernen und wir möchten das zulassen, dass du uns, auch wenn du uns erschreckst, auch wenn du manchmal uns verwirrst, dass du als der lebendige Gott kommst und uns begegnest. Wir brauchen das dringend. Wir möchten nicht mit selbstgebastelten Gottesbildern herumhantieren, sondern wir möchten gerne dir begegnen, dir selber. Und deswegen komm bitte und rede. Amen. Wie ist das mit Gott? Der stellt sich manchmal schon ganz schön grausam dar. Und tatsächlich, ich finde das verwirrend und ich kriege das nicht richtig gebacken und ich möchte euch fragen, ob ihr das gebacken kriegt. Ich lese ein paar Texte und vielleicht könnt ihr dann kurz danach euch austauschen, wie ihr das so empfindet, wenn ihr das hört. Aus Josua 8, ab Vers 22, lese ich euch mal vor. Josua 8, also es geht darum, dass das Volk Israel gerade so nach Palästina reinkommt, nach das Volk, das das verheißene Land einnehmen will und die Stadt Ai eingenommen hat. Und wie das da so vonstatten geht, das lesen wir uns jetzt mal gemeinsam durch. Josua 8, ab Vers 22. Und die in die Stadt kamen und heraus ihnen entgegen und die Männer von Ai gerieten mitten unter Israel, von hierher und von dorther, und sie erschlugen sie, bis niemand mehr von ihnen übrig blieb, noch entrinnen konnte. Und ergriffen den König von Ai lebendig und brachten ihn zu Josua. Und als Israel alle Einwohner von Ai getötet hatte auf dem Felde und in der Wüste, wohin sie ihnen nachgejagt waren, und alle durch die Schärfe des Schwertes gefallen und umgekommen waren, da kehrte sich ganz Israel gegen Ai und schlug es mit der Schärfe des Schwertes. Und alle, die an diesem Tag fielen, Männer und Frauen, waren 12.000, alle Leute von Ai. Josua aber zog nicht eher seine Hand zurück, bis er die Lanze ausgestreckt hatte, bis der Bann vollstreckt war an allen Einwohnern von Ai. Nur das Vieh und die Beute der Stadt teilte Israel unter sich nach dem Wort des Herrn, das Josua geboten hatte. Und Josua brannte Ai nieder und machte es zu einem Schutthaufen für immer, der heute noch da liegt, und ließ den König von Ai an einem Baum hängen bis zum Abend. Als aber die Sonne untergegangen war, gebot er, dass man seinen Leichnam vom Baum nehmen sollte, und sie warfen ihn unter das Stadttor und machten einen großen Steinhaufen über ihm, der bis auf diesen Tag da ist. 12.000 Mann an diesem Tag, alle geköpft, alle umgebracht. Und das nicht aus einer Laune heraus, sondern aus einem klaren Befehl Gottes heraus. Gott hat das so befohlen und die haben das durchgezogen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr sowas hört. Oder Josua 10, Vers 11 möchte ich noch dazu lesen. Und als sie vor Israel flohen, den Weg hinab nach Bet-Horon, ein anderes Volk, ließ der Herr große Steine vom Himmel auf sie fallen, bis Azeka, dass sie starben. Und von ihnen starben viel mehr durch die Hagelsteine, als die Israeliten mit dem Schwert töteten. Der Herr ließ Steine vom Himmel fallen, um sie zu töten. Was soll das? Was soll das? Eine letzte Stelle noch. Josua 11, 20 bis 22. So geschah es von dem Herrn, dass ihr Herz verstockt wurde, im Kampf Israel zu begegnen, damit sie mit dem Bann geschlagen würden und ihnen keine Gnade widerführe, sondern sie vertilgt würden, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Zu der Zeit kam Josua und rottete aus die Anakiter von dem Gebirge, von Hebron, von Debir, von Anab, vom ganzen Gebirge Juda und vom ganzen Gebirge Israel, und er vollstreckte an ihnen den Bann mit ihren Städten und ließ keine Anakiter übrig im Land der Israeliten. Ließ keine Anakiter übrig im Land der Israeliten. Ich finde das strange. Wie kriegt ihr das hin? Ist das der Gott, der gut ist? Der ganze Völker ausrottet, ganz bewusst ausrottet und sagt, die müssen sterben, jeder Einzelne muss sterben. Wie kriegt ihr das gebacken? Wisst ihr, warum Saul, der König Saul, verworfen wurde, warum Gott gesagt hat, ich will ihn nicht mehr? Ich will ihn nicht mehr? Weg von mir, Saul, ich möchte dich nicht mehr sehen, du darfst nicht mehr König sein. Wisst ihr, warum das war? Weil Gott ihm befohlen hat, auszurotten. Und er hat es bis auf eine Kleinigkeit nicht konsequent gemacht. Er hat es schon ziemlich konsequent gemacht, aber auf eine Kleinigkeit nicht. Er hat den König leben lassen und noch ein paar gute Schafe. Und das war der Punkt, wo Gott sagt, sorry, das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also so nicht. Du kannst nicht mehr König sein, denn du hast den König nicht umgebracht. What? Bist du Gott, der gut ist? Wie geht ihr mit solchen Texten um? Dreht euch mal zu zweit, zu dritt zusammen und fragt mal, so, was macht das mit euch? Oder wie versteht ihr das? Okay, ich spüre, die meisten von euch sind drin in dem Thema, das ist gut. Ich unterbreche euch wieder und diskutiert daran weiter gerne, die ganze Nacht oder so. Und das darf ruhig ein bisschen sperrig sein, das darf ruhig verwirren. Mir zumindest geht so. Mir geht so. Und wir möchten uns trotzdem so reinhangeln. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott? Und die Vorbemerkung, die ich habe, die steht schon hier. Bevor wir richtig reinknien, darf Gott Gott sein bei uns? Darf Gott bei mir Gott sein? Das heißt, wenn er Gott ist, dann ist das per se so, dann muss das automatisch so sein, dass er als Gott mich verwirren kann, dass er als Gott mich schockieren kann, dass er als Gott mich kritisieren kann, dass er mir den Boden oder die Füße wegziehen kann, dass er in meinen kleinen Schädel nicht reinpasst. Wenn er denn reinpasst, dann habe ich es mit einem Götzen zu tun, den ich mir gebaut habe. Wenn ich keine Fragen habe, wenn Gott immer so der bestätigende, nette Gott ist, der so mein Leben begleitet, mein Tröster in der Nacht und der immer so da ist und der mir nie so den Boden oder den Füßen wegzieht, dann ist die Chance groß, dass ich es mit einem Götzen zu tun habe. und nicht mit dem lebendigen Gott. Denn wenn es einen lebendigen Gott gibt, dann ist er so viel größer, dann sprengt er mein Denken. Und dieses Denken sprengen von mir, das ist nicht nur angenehm, dass ich denke, wow, du bist ja größer, als ich dachte, Hut ab, das auch. Aber es ist auch verwirrend. Gott, dein Harmoniestreben oder dein Harmoniebedürfnis ist wohl ein anderes wie meins. Auch dein Gerechtigkeitsverständnis ist ein anderes wie meins. Dein Denken ist ein anderes wie meins. Es ist seltsam. Und die Frage an mich und an dich, darf Gott das? Darf Gott uns noch verwirren? Wenn nicht, wenn ihr sagt, nee, Gott darf so nicht sein, dann haben wir es nicht mit Gott zu tun, sondern mit einem selbstgebastelten Puppe, Figürchen, irgendwas, was uns vielleicht wohltut, aber es ist ein Götze und nicht der lebendige Gott. Der lebendige Gott ist per se größer als mein Denken und deswegen auch ein Stück verwirrend, deswegen auch kritisierend, herausfordernd, und ich kriege ihn nicht in den Griff. Auch bei allem, was ich jetzt versuche, so reinzuhangeln mich in diese Frage, kriegen wir ihn am Ende nicht wirklich in den Griff. Das darf auch nicht sein, denn sonst haben wir es nicht mehr mit Gott zu tun. Darf das noch so sein, dass er dich verwirrt, dass er dich durcheinander bringt? Ich lese mal da was draus aus Psalm 46. Da heißt es in Vers 9 bis 11, Psalm 46, da geht es auch um diese kriegerische Seite Gottes. Da heißt es: kommt her alle und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch eine Zerstörung anrichtet, der den Kriegen steuert, der in aller Welt, und der Bogen zerbricht und Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Und jetzt kommt die Antwort darauf: seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Guckt euch die Werke Gottes an. Und dann werden Kriege aufgezählt, Zerstörung. Und die Antwort ist: jetzt seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich bin der Höchste. Ich bin der Höchste. Niemand ist wie ich. Genau das wollen wir heute Abend auch machen hier, dass wir die Werke Gottes anschauen, auch diese Werke, die uns verwirren, und dann zu dem Thema kommen, zu sagen, okay, wir sind stille und erkennen, du bist Gott. Und Anbetung ist die richtige Antwort darauf. Anbetung der Gottheit Gottes. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin, heißt erkennen nicht vom Kognitiven nur her, sondern ein Anerkennen der Gottheit Gottes. Seid stille und anerkennt, dass Gott Gott ist und dass er deswegen größer ist als du. Anerkennt Gottes Gottheit. Wollen wir das oder wollen wir es lieber mit dem Götzen zu tun haben? So die Grundsatzentscheidung für dich und für mich. Okay, und dann so ein zweites Ding. Zweite Überschrift, erstes war Vorbemerkung, darf Gott Gott sein? Zweite Überschrift, wie ist das eigentlich jetzt? Ich habe alttestamentliche Texte gelesen. Ist das im Neuen Testament nicht ganz anders? Ist das der gleiche Gott oder ist das ein anderer Gott? Brauchen wir das Alte Testament überhaupt noch oder wie ist das? Wenn ich das Neue Testament ernst nehme, dann muss ich es auch komplett ernst nehmen. Also wenn ich sage, Neues Testament ist für mich, dann möchte ich es auch ernst nehmen in diesen Passagen, wo zum Beispiel heißt in Jakobus 1, Vers 17, bei Gott ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Jakobus 1, Neues Testament sagt, bei Gott ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Gott ist derselbe. Gott ist derselbe, in Hebräer 13 heißt Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Er ist derselbe, in ihm ist keine Veränderung. Er ist der gleiche, der war zu Beginn der Schöpfung, er ist der gleiche, der ist bei diesen Kriegen, wo er Zerstörung befiehlt. Er ist der gleiche, der in Jesus gekommen ist, er ist der gleiche, der auferstanden ist, er ist der gleiche, vor dem jedes Knie sich beugen wird, er ist der gleiche, von dem gibt es keine Veränderung. Und wie ist das jetzt, Altes Testament, Neues Testament? Klar, einerseits haben wir im Alten Testament die wunderschönsten Texte der Liebe Gottes. Im Alten Testament, also mein Lieblingsvers zum Beispiel, Zephania 3, Vers 17, da heißt, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet, er freut sich über dich mit Fröhlichkeit. Das wollte ich heute Morgen vermitteln im Gottesdienst. Er freut sich über dich mit Fröhlichkeit. Er jubelt über dich mit lautem Jauchzen. Und er schweigt in seiner Liebe. So ist Gott, er empfindet pures Glück, wenn er dich sieht. Das ist im Alten Testament und noch an etlichen, vielen anderen Stellen. Ihr kennt vermutlich, viele von euch kennen viele Stellen, wo im Alten Testament in den schönsten, buntesten Farben die Liebe Gottes dargestellt wird. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch im Neuen Testament auf der anderen Seite harte Texte zum Zorn Gottes. Richtig harte Texte zum Zorn Gottes. Schon bei Jesus angefangen, der das deutlich macht, dass der Zorn Gottes über jedem bleibt, der nicht glaubt, dass das bleibende Zorn über den Menschen bleibt. Wir sehen das bei Paulus, der stark und deutlich vom Zorn Gottes redet. Wir sehen das in der Apostelgeschichte Ananias und Sapphira, die einfach dahingerafft werden, weil sie nicht ganz ehrlich sind in einer kleinen, finde ich, kleinen Sache. Ja, wir haben nicht alles gegeben von diesem Acker, aber wir haben schon ganz schön viel abgegeben. Sie sind nicht ganz ehrlich und sie sterben im Neuen Testament. Oder ganz deutlich im Hebräerbrief, wo das auch vom Zorn Gottes sehr deutlich geredet wird. Schrecklich heißt es im Hebräerbrief, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also wir haben starke Bekundungen der Liebe Gottes im Alten Testament und wir haben starke Worte über den Zorn und die Gerechtigkeit Gottes im Neuen Testament. Und trotzdem ist das nicht... Ich glaube, wir lügen uns was in die Tasche, wenn wir sagen, es ist alles nur gleich. Es hat sich was verändert. Es hat sich im Neuen Testament, der Ton ist grundsätzlich doch nochmal ein anderer wie im Alten Testament. Und das möchte ich auch später auch noch theologisch begründen, warum das so ist. Ich möchte es jetzt mal feststellen. Es ist was Neues passiert im Neuen Testament. Im Johannesevangelium heißt es, das Gesetz ist durch Mose gegeben und die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also da ist schon eine Differenz da. Die Theologen sagen eine Diskontinuität. Also es gibt eine Kontinuität, es gibt eine klare Linie vom Alten Testament hinüber ins Neue Testament. Das heißt, die Kontinuität liegt darin, dass Gott derselbe ist. Und dass der sich nicht verändert und dass wir an den gleichen Gott glauben, der Jahwe heißt, der Vater von Jesus Christus, das ist die Kontinuität. Und es gibt eine Diskontinuität, es gibt einen Bruch zwischen Neuen und Alten Testament, der mit diesen Worten zum Beispiel deutlich gemacht wird, dass nämlich Johannes sagt, das Gesetz ist durch Mose geworden, aber jetzt ist was Neues. Jetzt ist was Neues, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Es ist was ganz Neues da. Ich glaube, wir müssen, wenn wir darüber nachdenken, wie ist Gott, ist er so dieser kriegerische Gott, der sich darstellt und er verändert sich nicht? Müssen wir beides sehen. Er ist der Gleiche. Und er hat sich nicht verändert. Und trotzdem ist mit dem Neuen Testament was wirklich radikal Neues geworden. Was radikal Neues. Und jetzt möchte ich mit euch so ein bisschen auf Spurensuche gehen. Und zwar viertens, also biblische, warum so grausam? Wir gehen so ein bisschen auf Spurensuche. Warum ist das so? Und da möchte ich gerne über diese Spurensuche letztlich nur einen einzigen Vers stellen. So ein Zentralvers des ganzen Alten Testamentes. Einer der überhaupt wichtigsten Verse des Alten Testamentes, nämlich das erste Gebot. Das erste Gebot von den 10 Geboten, das wichtigste Gebot, in dem alles so konzentriert zusammengefasst ist. Das erste Gebot heißt schlicht, ich bin der Herr. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich glaube, dass dieser Vers allein schon so eine Spurensuche bietet, warum Gott so radikal, und es ist ja nicht nur diese Stellen, die ich gelesen habe, sondern auch ganz andere, wo Gott immer wieder das herausfordert zum Tod von Menschen, zum Zerstören. Und ich glaube, dieser Vers gibt uns eine Spur hinein. So tickt Gott, so ist Gott. 3 Punkte dazu, also dieser Vers quasi aufgeteilt in diese 3 Punkte. Erstens, ich bin der Herr. Ich bin der Herr, sagt Gott. Ich bin der Herr. Und er macht dieses Ich bin der Herr deutlich an seinem Volk. Er möchte das deutlich machen an seinem Volk Israel. Ich lese euch einen Vers aus 2. Mose 19. 2. Mose 19, Vers 5. So seid ihr mein Eigentum, ihr das Volk Israel seid mein Eigentum vor allen Völkern. Vor allen Völkern seid ihr mein Eigentum, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ich habe euch erwählt und ihr seid mein Volk. Ihr seid heilige Priesterschaft, ihr gehört zu mir. Und das soll offensichtlich werden in der ganzen Welt. Auf der ganzen Erde soll offensichtlich werden, das ist mein Volk. Und an diesem meinen Volk soll deutlich werden, dass ich der überlegene Herr bin. Und dass keiner so ist wie ich. Dass keiner so stark ist und so mächtig ist wie ich. In der damaligen Zeit war ganz klar, kriegerische Verhältnisse, kriegerische Machtdemonstrationen waren immer damit verbunden, wer gewinnt, hat den stärkeren Gott. Und auf dieses Muster lässt sich Gott ein. In dieses Denken lässt sich Gott ein. Er kommt da rein und sagt, jawohl, ich möchte, weil ihr so denkt. Ihr denkt ja alle so. Und das möchte ich deutlich machen an meinem Volk. Es ist mein Volk, das Volk Israel ist mein Volk. Und die ganze Welt, die ganze damalige Welt in der Umgebung soll sichtbar sehen, hinter diesem Volk steht der mächtigste Herr. Ich bin der überlegene Herr. Und um das deutlich zu machen, sollen andere Völker ausgerottet werden, damit sie sehen, ich bin der überlegene Herr. Und nicht der Gott des anderen, die haben ja auch ihre Götter, nicht der Gott gewinnt, sondern ich gewinne. Und nicht der Gott gewinnt, sondern ich gewinne. Ich bin der einzig wahre Gott. Ich bin der Überlegene. Ich möchte meine Macht demonstrieren an meinem Volk. An meinem Volk. Und das hat sich rumgesprochen damals. Das hat sich auch rumgesprochen. Die Gibeoniter zum Beispiel, die hatten richtig Schiss vor den Israeliten. Und die hatten Sorge, jetzt kommt da eine Auseinandersetzung mit denen, weil wir nah an denen dran sind. Die werden uns auch noch vernichten. Wie wird das alles? Und dann geht es uns alle an den Kragen, weil die haben den starken Gott. Und dann haben sie sich verkleidet, haben sich verschlissene Kleider angezogen, die Hosen und so alles aufgerissen und die Schuhe kaputt gemacht und haben gesagt, guck mal, wie wir aussehen, wir kommen von weit her, wir haben einen weiten Weg hinter uns, kommt, lasst uns einen Friedenspakt machen, denn ihr könnt gerne mit uns Frieden machen, guck mal, wir kommen von weit her. Und dann haben die Israeliten Frieden gemacht mit ihnen und die Gibeoniter haben sie reingelegt, weil sie eine Ahnung davon hatten, hinter dem Volk Israel steht der allumschränkte Herr. Ich bin der Herr und niemand sonst. Und ich möchte das deutlich machen an meinem Volk. Das Erste bei der Spurensuche. Gott möchte seine Macht demonstrieren an seinem Volk Israel, das er auserwählt hat. Und deswegen müssen andere Völker dran glauben. Das Zweite. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich sag mal, ich lese nochmal dazu eine Stelle, 5. Mose 14, Vers 2. Da sagt Gott zum Volk Israel, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Und der Herr hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist, aus allen Völkern, die auf Erden sind. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott, und der Herr hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist aus allen Völkern der Erde. Er nimmt dieses Volk aus allen Völkern der Erde und sagt, das ist jetzt mein Eigentum. Dieses Volk gehört auf ganz besondere Art und Weise zu mir und das ist ein besonderes, ein heiliges Volk, das steht ganz unter einem speziellen Schutz von mir. Es gehört zu mir und da lege ich meine Hand drauf. Und weil es zu mir gehört, schütze ich dieses Volk. Ich schütze dieses Volk. Und weil es zu mir gehört, gehört da auch diese geografische Region dazu. Diese Region Palästina, das ich ihnen versprochen habe, das gehört zu mir. Und meine Treue meinem Volk gegenüber wird daran deutlich, dass ich ihnen diesen Flecken auch Erde auch gebe. Ich habe das versprochen und ich bin meinem Volk treu. Und deswegen, weil ich treu bin, meine Treue steht auf dem Spiel, weil ich treu bin, müssen die anderen Völker weichen. Ich habe das versprochen, das ist mein Eigentum und an diesem Volk soll meine Treue sichtbar werden. Ich bin der Herr, dein Gott, ich bin für dich, Israel. Und er macht seine Treue daran fest. In 5. Mose 23, Vers 10 oder in Sacharja 2, Vers 12, da spricht Gott davon, dass Israel ein Augapfel ist. Was ganz, Israel ist der Augapfel Gottes, so was ganz Verletzliches, was ganz besonders geschützt werden muss. Da darf nichts reinkommen, da darf nichts hin. Und in dieser Weise beschützt er sein Volk. Ihr seid mein Augapfel und ich habe ganz besondere Acht auf euch. So wie ein Vater, der seine Kinder beschützt. Wenn meine Tochter was passieren würde, wenn irgendein Gewalttäter meine Tochter kommt, Junge, dann drehe ich durch. Dann bin ich ein anderer. Ganz sicher, dann werde ich getrieben sein von, ich weiß es nicht. Wenn jemand meiner geliebten Tochter was zuleide tut, da geht es aber ab. Und so sagt Gott, so empfinde ich für mein Volk. Mein Volk ist mein Eigentum und ich bin ihr Gott. Und ich habe mich verpflichtet, für sie da zu sein. Und wenn da fremde Mächte sind, die zerstörerisch eingreifen, dann kämpfe ich für mein Volk. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Drittens in der Spurensuche. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 5-mal soll das animiert sein. Die Folie hier. Und hat gut geklappt. Vielleicht mal einen Applaus an die Technik zwischendurch. Genau, danke sehr. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist der entscheidende Punkt, dass Gott dem Volk Israel sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich bin heilig und an euch soll meine Heiligkeit deutlich werden, weil ihr zu mir gehört. Das soll deutlich werden, dass ihr komplett heilig seid und komplett heilig heißt anders. Abgesondert von dieser Welt, abgesondert von anderen Völkern, abgesondert von einem anderen Denken in dieser Welt. Das muss ausgerottet werden aus eurer Umgebung. Ihr sollt heilig sein, abgesondert, anders. Und so heilig, dass da nichts reinkommen darf, was das irgendwie vermischt. Ich möchte nicht, dass da irgendwelche fremden Götter leben, da wo ihr leben sollt. Die müssen ausgerottet werden, denn ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein, weil ihr zu mir gehört. Und deswegen muss alles, was fremd ist, wo fremde Götter angebetet werden, alles, was irgendwie nicht mir entspricht, meiner Heiligkeit entspricht, aus diesem Flecken Erde ausgerottet werden. Denn ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ihr sollt genauso ticken wie ich. Ihr sollt genauso rein sein. Und deswegen muss alles raus. Alles raus. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott ist der absolut Heilige. Er ist die Heiligkeit in Person. Das ist der einzige Begriff, der in der Bibel dreimal nacheinander so gebraucht wird. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Im Alten und Neuen Testament kommt das vor. Sonst wird kein anderer Begriff dreimal benutzt nacheinander. Um deutlich zu machen, er ist der ganz andere. Er ist ganz anders. Mose, wir hatten es gestern Abend von speziellen Gottesbegegnungen. Diese Männer von Format, wirklich von geistlichem Format, Mose, Jesaja, Hiob, alles Männer, Hut ab, da könnten wir uns alle dicke Scheiben abschneiden von. Die sind in einer anderen geistlichen Liga unterwegs als wir. Und in dem Moment, wo die in die Gegenwart Gottes treten, da erzittern die, da sagen die, weg, ich habe hier nichts mehr verloren. Du bist heilig. Du bist ehrfurchtsgebietend. Du bist wunderschön. Und ich gehöre hier nicht hin. Jesaja, wirklich ein Mann von geistlichem Format noch und noch, der sagt, weh mir. Weh mir. Ich vergehe hier. Denn ich bin ein Mensch von Unreinheit und ich passe hier eigentlich nicht hin. Ich gehöre hier nicht hin. Die hatten da durch diesen Moment der Gottesbegegnung hatten die einen klaren Blick dafür. Gott, du bist so viel heiliger, andersartiger, wunderschöner, perfekter, reiner, als ich es mir jemals denken könnte. Und deswegen hatten diese Personen, die eine Begegnung hatten mit Gott, auch irgendwie weniger Probleme mit dem Zorn Gottes. Für die war das irgendwie klarer. Klar schützt er seine Heiligkeit, klar schützt er seine Schönheit, klar hält er sich selber rein. Natürlich. Gott kann keinen Kontakt dulden, jetzt wo sie ihn gesehen haben, jetzt wo sie nah an ihm dran waren, sehen sie die Perspektive, Gott kann keinen Kontakt dulden mit etwas, was nicht ebenso schön und rein ist wie er selber. Darum müssen alle anderen Völker ausgerottet werden aus diesem Flecken Erde. Darum müssen alle vertrieben werden, darum muss bis zum letzten König, bis zum letzten Schaf alles sterben. Und darum ist Gott sauer auf Saul, du hast es nicht bis zum Ende durchgezogen. Du hast es nicht bis zum Ende durchgezogen, aber es steht doch fest, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, auch in diesem Flecken Erde nicht. Und du hast es nicht konsequent durchgezogen. Und deswegen kannst du, Saul, nicht mehr König sein. Ich möchte keine Vermischung, ich möchte keinen Synkretismus, ich möchte nicht, dass irgendwie was zusammenkommt, was nicht zusammengehört. Und dann erfährt auch das Volk Israel die ganze Härte von diesem Zorn Gottes. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und wenn das nicht mehr so ist, dann steht ihr unter dem Zorn Gottes und dann muss ich euch aus diesem Flecken Erde rausschmeißen. Und dann kommt die Verbannung. Und das ganze Volk wird rausgeschmissen und muss nach Babylon. Weil Gott sauer ist, weil Gott zornig ist und weil er sagt, ich schütze meine Schönheit. Und wenn ihr dazu nicht passt, dann liegt mein Zorn über euch. Wenn ihr meiner Heiligkeit nicht entspricht, dann müsst ihr gehen. Das ist der gleiche Gott, an den wir glauben. Wenn wir das ernst nehmen, was das Neue Testament sagt, es gibt keine Veränderung in Gott. Das ist der gleiche. Wie kann das sein? Nach wie vor ist das sein Statement. Nach wie vor ist das sein Statement, dass er sagt, ich bin der Herr allein. Unumschränkt. Konkurrenzlos bin ich der Herr. Und ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Und ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nach wie vor ist das sein Statement. Ja, wie ist das jetzt heute? Wie ist das für uns, die wir jetzt hier sitzen? Wo uns das, also mich zumindest, total verwirrt. Gott, bist du wirklich so hart? Wie ist es heute? Heute ist das so, dass das Neue Testament in einem ganz breiten Strom das sagt, wir sind reingepfropft in dieses Sein Israels. Also wir sind an die Stelle Israels getreten. Wir sind das geistliche Israel. Ich könnte etliche Stellen nehmen, Epheserbrief, Galaterbrief, 1. Petrusbrief. 1. Petrusbrief heißt, das, was ich vorher vorgelesen habe, über das Volk Israel. Ihr seid ein königliches Volk voller Priester. Das genau nimmt Petrus jetzt auf und nimmt die gleiche Beschreibung und sagt, das seid ihr jetzt. Ihr seid dieses heilige Volk. Ihr, die an Christus glaubt, seid an diese Stelle getreten. Ihr seid das heilige Volk, ihr seid die Könige, ihr seid die Priester. Ihr gehört jetzt ganz zu mir. Ihr seid das geistliche Israel. Deswegen wird das sehr relevant für uns, was hier jetzt gerade gesagt wurde über Israel. Das wird sehr relevant für uns auch. Drei Dinge dazu noch. Und zwar erstens, wir sind, wo wir an diese Stelle getreten sind, wo wir das geistliche Israel sind, wo wir an diese Stelle getreten sind, wir sind Gottes Eigentum. Erstens, wir sind Gottes Eigentum und deswegen stehen wir auch unter seinem ganz speziellen Schutz. Wir sind wie Israel der Augapfel, so sind wir jetzt Gottes Eigentum, wo er sagt, ihr seid meine Kinder, ich lege meine Hand auf euch, ich schütze euch, ihr gehört zu mir. Und ich bleibe euch treu. Ich gehe nicht weg. Und an euch soll deutlich werden, dass ich ein treuer Gott bin. An eurer Biografie, die vielleicht voller Scheitern ist, soll deutlich werden, hinter euch steht ein Gott, der treu ist und der Macht hat. Der nicht klein zu kriegen ist und der sich nicht klein kriegen lässt, auch nicht durch dein Scheitern. Ich bin der Herr, der hinter dir steht. Ich bin dein Gott. Ich bin für dich. Das ist das Erste, wir sind das geistliche Israel, wo Gott seine Hand drauflegt und schützt. Wer, wenn Gott für uns ist, Römer 8, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott ist für uns. Ich passe auf euch auf. Erstens. Zweitens, ich glaube, dass so dieses Bild, Einzug nach Kanaan, in das gelobte Land, was lang versprochen war, nach 40 Jahren Reise durch die Wüste, endlich Einzug nach Kanaan rein, dass das heute ein Bild ist, wo wir einziehen können in unserem geistlichen Leben hinein in dieses gelobte Land, hinein in ein Leben der Hingabe an Gott. Wo wir uns hingeben an Gott. Und hier spielt jetzt auch Kampf eine Rolle, sagt das Neue Testament. Genauso wie im Alten Testament, wo Krieg und Kampf eine Rolle gespielt hat, in einer realen Dimension, wo andere Völker abgeschlachtet wurden, damit dieses Volk rein wird und heilig. Das soll jetzt in unserem geistlichen Leben ähnlich geschehen. Deswegen spricht das die Neue Testament von einer Kampfführung. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit geistlichen Mächten, mit Mächten und Gewalten. Wir haben mit dem Satan zu kämpfen und in diesem Kampf sind wir gestellt. Und hier gilt es, diesen Kampf zu kämpfen, den früher das Volk Israel mit fremden Göttern gekämpft hat. Die fremden Götter haben sich gezeigt durch fremde Völker. Und wir kämpfen heute mit anderen Dingen. Und ich möchte sagen, mein Leben ist dies, was im Alten Testament fürs Volk Gottes genannt wurde. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Nimmt Petrus jetzt auf und benutzt es für uns. Man sagt, genauso soll das für euch jetzt gelten. Wie es für das Volk Israel galt, gilt das jetzt für euch. Ich bin heilig, sagt Gott zu dir, und du sollst auch heilig sein. Und deswegen rotte das aus deinem Leben. Und dazu ist dir eine Kampfausrüstung gegeben. In Epheser 6 ist davon die Rede. Oder in anderen Stellen auch, wo es von so einem geistlichen Kampf die Rede ist. Aber ich lese es mal in Epheser 6. Da heißt es, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt. Gegen wen? Gegen die listigen Anschläge des Teufels. Das ist eine Realität, dass der Teufel uns wegziehen will. Und gegen den wollen wir bestehen, deswegen wollen wir kämpfen. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalttätigen. Nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Von allen Dingen aber ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wir müssen kämpfen mit dem Wort Gottes, mit Glauben, mit unserem Heil, das Anziehen und das bewusst wahrnehmen, sagen, ja, da gibt es Feinde. Aber es gilt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und es soll keine andere Macht in meinem Leben sich breit machen, als nur diese eine Macht und die ist er allein. Ein drittes noch, was bedeutet das für uns? Wir stehen unter speziellen Schutz. Zweitens, wir sind auch wie Israel damals in eine Kampfsituation reingestellt, wo es darum geht, wer ist der eigentliche Herr unseres Lebens? Wir sollen heilig sein, wie er heilig ist. Drittens, im Alten Testament wird oftmals vom todbringenden Zornbecher geredet. Da ist ganz klar und logisch, dass Gott, weil Gott der alleinige Herr ist, weil Gott ein eifersüchtiger Herr ist, dass deswegen Gott zornig ist über alles, was nicht so läuft, wie es ihm entspricht. Wo Leben zerstört wird, da ist er zornig drüber. Und da wird dann von diesem Kelch, von diesem Becher des Zorns geredet. Und wir können das mal uns vielleicht so kurz vorstellen. Da ist Gott und das ist der Mensch. Und wir wissen von Gott, dass er die Liebe in Person ist, so sagt sein Wort. Er ist die Liebe in Person, er sehnt sich nach mir über alles. Er will mich gern bei sich haben. Er will gerne, dass ich für immer bei ihm bin. Seine große Sehnsucht zielt auf mich. Und gleichzeitig ist er derjenige, der alles zutiefst verabscheut, was nicht seinem Willen entspricht. Zutiefst verabscheut. Er verabscheut es zutiefst, wenn Menschen mit Füßen getreten werden, die er liebt. Wenn Menschen, wenn wir über andere Menschen die Augen verdrehen, wenn wir Schlechtes reden. Er verabscheut es zutiefst, weil er sagt, das liegt mir am Herzen, das ist mein Augapfel und das geht nicht, wie du damit umgehst. Gott ist zornig und gerecht. Und jetzt ist die Frage, wie ist das jetzt? Ich weiß, ich bin geliebt. Ich bin total geliebt von ihm, aber ich weiß, ich entspreche seinem Willen nicht. Total nicht. Ich lebe nicht heilig, wie er heilig ist. Ich habe so oft das mit Füßen getreten, was ihm zutiefst am Herzen liegt. Für was wird er sich entscheiden jetzt? Für seine Liebe oder für seine Gerechtigkeit? Bleibt er sich selbst treu, dass er sagt, ich schütze meine Heiligkeit, du kannst niemals zu mir kommen? Oder sagt er, komm, ich drücke ein Auge zu, ich liebe dich über alles, also komm zu mir. Für was entscheidet er sich? Die Bibel ist sehr, sehr, sehr eindeutig und klar und sagt, er entscheidet sich, er schießt den Pfeil seines Zornes ab, er entscheidet sich zu 100%, zu 100% Gerechtigkeit. Er ist der Gleiche, der war im Alten Testament. Er ist der Gleiche, der sagt, ich verabscheue es, wenn du etwas zulässt, was mir nicht entspricht. Ich lasse mir meinen Rang als der allumschränkte, konkurrenzlose Gott, den lasse ich mir nicht nehmen. Und wenn ich nicht konkurrenzlos die Nummer 1 bin in deinem Leben, dann schieße ich den Pfeil meines Zorns ab. Ich entscheide mich für meine Gerechtigkeit, denn ich muss meine Heiligkeit und Schönheit schützen. Er entscheidet sich für Gerechtigkeit oder für Liebe. 100% Gerechtigkeit. Er schießt den Pfeil seines Zornes ab. Und im gleichen Moment entscheidet er sich zu 100% für seine Liebe. Er schießt den Pfeil seines Zornes ab. Aber seine Liebe wendet diesen Pfeil auf sich selbst. Dass Gott zornig ist, weil es nicht so läuft, wie er sich das denkt, dass er der allumschränkte, alleinige Herr ist, ist keine Frage. Da gibt es einen Becher, gefüllt mit dem Zorn Gottes. Und Jesus ringt mit diesem Becher im Garten Gethsemane. Und er weiß, dieser Becher ist zu Recht gefüllt. Denn du allein bist der Herr und niemand sonst. Und er ringt mit diesem Becher und sagt, Vater, bitte, lass diesen Becher an mir vorübergehen. Ich kann den nicht trinken. Das ist mir zu schwer. Dein Zorn, diesen Kelch des Zorns zu trinken, das kann ich nicht. Mir zittern die Finger. Und er sitzt da und weint und ihm tropft wie Blut. Schwitzt und ihm tropft viel Blut von der Stirn und von allem. Er ist am Zittern, nicht nur auf das, was auf ihn zukommt, an Gewalt und an Schlägen und an Kreuzestod, sondern er sieht diesen Becher, diesen Zornesbecher und er sagt, die Trennung von dir, meinem geliebten Vater und deinen Zorn, den kann ich nicht auf mich ziehen, ich schaffe das nicht. Bitte, bitte, nimm diesen Becher von mir. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und das ist das Gebet, was nicht erhört wurde von Jesus. Er sagt dann, dein Wille geschehe. Und es war sein Wille, dass du und ich, dass wir diesen Zorneskelch nicht trinken müssen, der zu Recht dasteht. Das ist der Gott, an den wir glauben, einer, der seine Heiligkeit schützt. Und Jesus nimmt diesen Becher und trinkt ihn bis zum letzten Schluck aus. Er trinkt ihn bis zum letzten Schluck aus. 100% Gerechtigkeit und 100% Liebe erscheint hier im Kreuz. Nirgends sehe ich deutlicher, wie hier am Kreuz, noch deutlicher als im Alten Testament, wie sehr Gott die Sünde hasst. Nirgends sehe ich deutlicher, wie sehr er das verabscheut, dass sich andere an seine Position gesetzt haben. Er ist alleiniger Herr, unumschränkt. Nirgends sehe ich deutlicher, wie gerecht er ist. Und gleichzeitig sehe ich nirgends deutlicher, wie kompromisslos bis zum Ende er liebt. Und liebt und liebt und liebt und liebt. Nirgends sehe ich das deutlicher. Und deswegen tatsächlich ist im Neuen Testament, dass der gleiche Gott, mit dem ich zu tun habe wie im Alten Testament, der mich verwirrt, der mich durcheinander bringt, das ist der gleiche Gott. Aber es ist eine ganz neue, radikal neue Situation. Das sagt Paulus, was kein Ohr je gehört hat und kein Auge je gesehen hat. Okay, alle Platzreservierung aufheben nachher. Paulus sagt das, was kein Ohr je gehört hat und kein Auge je gesehen hat, das hat Gott denen offenbart, die ihn lieben. Es ist jetzt im Neuen Testament eine ganz radikal neue Situation. Das Alte ist vergangen, Neues ist jetzt geworden, denn hier ist das Kreuz hineingekommen. Hier ist das Kreuz hineingekommen. Wir haben es mit dem gleichen Gott zu tun und eine ganz, ganz neue Situation. Ich komme so in die Schlussgerade, muss gerade gucken, wenn schon so viele Ansagen kommen, dass ich Schluss machen muss. Wie ist das jetzt? Was kommt jetzt von der Nummer? 5? 6? Okay. Nummer 6. Der zürnende, der zornige und der liebende Gott, wie ist das jetzt vom Verhältnis her? Gott begegnet uns beiden, in beidem. Und wir müssen das, glaube ich, klar sehen. Er ist der zornige Gott, er ist der gerechte Gott und er ist der liebende Gott. Wie ist das vom Verhältnis her jetzt? Es gibt diese doppelte Anrede. Aber ich möchte es noch festhalten. Gott ist zornig über Ungerechtigkeit. Aber er ist nicht Zorn. Andererseits, Gott ist nicht lieb. Und er liebt auch nicht nur, sondern er ist die Liebe. Hört ihr das da was? Das ist ein anderes Ranking, das ist nicht auf einer Ebene. Das ist nicht das Gleiche. Zorn ist etwas, was ausgelöst wird durch unser Verhalten. Wenn wir seinem Angebot, wenn wir seiner Liebe nicht entsprechen. Aber es ist etwas zeitlich Befristetes. Er ist zornig und nicht ewig zornig. Und seine Liebe, die hat keinen Anlass von uns, von unserem Verhalten, sondern sie ist dauerhaft, dauerhaft, dauerhaft da und er kann nicht anders, als dauerhaft nur zu lieben. Und der eigentliche Grund seines Zornes ist seine Liebe. Weil er Liebe ist, ist er zornig, wenn Liebe abgelehnt wird. Dann macht das was mit ihm. Es macht was mit ihm, er reagiert da drauf, wenn wir seine Liebe ablehnen. Aber sein eigentliches ist die Liebe. Manche haben schon gesagt, was kümmert es den Mond, wenn ihn die Hunde anbellen? Das kann dem Mond scheißegal sein. Total egal. Und deswegen ist es ein Wunder, dass Gott, der viel größer ist als der Mond, der größte ist überhaupt, dass ihn was juckt, wenn ich mich gegen ihn wende. Warum juckt es ihn? Warum ist es nicht gleichgültig? Ihr könnt sagen, ist mir doch total piepsegal. So viel Zorn ist viel zu anstrengend. Muss ich gar nicht haben. Ihr könnt sagen, ist mir total egal. Warum ist er zornig? Weil er liebt. Zorn und Liebe ist nicht auf einer Ebene. Er ist die Liebe. Und weil er die Liebe ist, ist er als zornig. Es ist nicht auf einer Ebene. Und schon im Alten Testament wird gesagt, Gottes Liebe ist größer als der Zorn. Gottes Liebe ist größer als der Zorn. So sagt Prophet Micha zum Beispiel. Wo ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt, und der nicht an seinem Zorn ewig festhält, sondern stattdessen es liebt, gnädig zu sein. Er liebt es, gnädig zu sein. Liebe ist größer als Zorn. Liebe ist größer als Zorn. Oder noch eine Vers in Psalm 103. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, noch ewig zornig sein, denn er ist gütig. Er ist von großer Güte, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Die Liebe ist größer. Die Liebe ist größer als der Zorn. Nach all dem Gesagten bleibt als angemessene Antwort letztlich nur anbeten. Fragen.